Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Meckel. Ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die Weltwirtschaft bewegen. Heute sprechen Ulrich Stephan und ich darüber, weshalb in Deutschland aktuell die Rezession ausgeblieben ist. Was sind die nächsten Schritte der Europäischen Zentralbank? Und Euro-Dollar, ist ein Trendwende erreicht worden? Des Weiteren wollen wir uns damit beschäftigen, wie die expansive Geldpolitik in Japan aussehen könnte. Kommt sie nicht? Und was hat das mit dem Thunfischpreis zu tun? Und zu guter Letzt Großbritannien. Die Exportquoten werden wahrscheinlich nicht erreicht, die man sich als Ziel gesetzt hatte. Was bedeutet das für die britische Wirtschaft? Ja, Uli, herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Lass uns in guter alter Tradition anfangen mit Deutschland. Wir haben letztes Jahr ja häufiger darüber gesprochen, steht Deutschland vor einer Rezession, vor einer technischen Rezession. Jetzt haben wir doch relativ gute Zahlen gekriegt. Trotz hoher Energiepreise, trotz hoher Inflation und einer der Lieferkettenprobleme sind wir noch nicht in eine Rezession reingerutscht. In Q4 2022 hat die Wirtschaft in Anführungszeichen ja nur stagniert. Gehen wir davon aus jetzt, dass die Rezession ausbleiben wird, oder ist das ein Effekt, den wir nach hinten rausgeschoben haben?
Das ist eine ausgesprochen gute Frage und darum kreist natürlich der Markt auch gerade. Wir sehen, dass beispielsweise die sogenannte Zinsstrukturkurve, also wenn man den Zins über die Zeit aufträgt und diese Punkte dann miteinander verbindet, dass diese Zinsstrukturkurve invers ist mit fast minus 40 Basispunkten, also um 0,4 Prozentpunkte stehen die kurzen Zinsen über den langen Zinsen. Das deutet typischerweise auf eine Rezession hin. Auf der anderen Seite haben wir aber ein paar harte Daten, wie zum Beispiel ein Rekord bei den Erwerbstätigen, eine Arbeitslosigkeit, die bei 5,5 Prozent, also relativ niedrig liegt. Wir haben die Gasspeicher, die mit 87% gefüllt sind, und der Gaspreis, der hier deutlich zurückgekommen ist in den letzten Wochen und man kann schon fast sagen Monaten, also seit Anfang Dezember im Wesentlichen. Also all das deutet darauf hin, dass wir, wenn man sich die realwirtschaftlichen Daten anguckt, besser durch den Winter kommen, als wir das zunächst erwartet hatten. Wie gesagt, aus dem Kapitalmarkt heraus gibt es da noch ein paar Fragezeichen, wenn man auf die Zinsstrukturkurven guckt. Andere Kapitalmarktindikatoren, aber beispielsweise der Euro, da kommen wir ja vielleicht gleich noch drauf, oder auch ja der Euro nicht nur zum Dollar, sondern auch zum Schweizer Franken, aber auch die Rohstoffpreise und so weiter zeigen dann doch eher eine ansteigende Wirtschaft an. Es gibt einen sogenannten Nowcast, also auch eine Kurz- oder Schnellschätzung, das Bundesministerium für Wirtschaft für die Konjunkturentwicklung in Deutschland, und dieser Nowcast liegt im Moment bei plus 0,2 Prozentpunkten für das vierte Quartal und bei plus minus 0 fürs erste Quartal. Also offensichtlich kommen wir ganz gut aus dem Jahr 2022 oder sind ganz gut aus dem Jahr 2022 herausgekommen und können also auch mit ein wenig Glück dann hier warme Wetter etc. Insgesamt über den Winter bisher hoffen, dass wir eine Rezession vermeiden können.
Ja, ich meine, du hast angesprochen, robuster Arbeitsmarkt. Auf der anderen Seite wurde natürlich der private Konsum, der hier nun viel ausgemacht hat, dass es auch relativ gut momentan noch aussieht, ja auch so ein bisschen aus den Überersparnissen aus der Pandemiezeit finanziert, was ja dann auch nach und nach wegfallen würde, auch wenn natürlich die Energiepreise momentan etwas rückläufig sind, ist immer noch das Risiko, dass es doch wieder in eine Richtung geht. Wie positiv stimmt sich das, dass es doch relativ stark vom privaten Konsum getrieben ist?
Das stimmt. Das war gerade im letzten Jahr der größte Wachstumstreiber mit knapp 5%, der private Konsum. Die Investitionen kamen dahinter, dann der Staat. Wir dürfen aber nicht vergessen, wir haben nach wie vor einen sehr, sehr robusten Arbeitsmarkt, hatten wir ja schon drüber gesprochen. Und Sebastian, wir haben eine Netto-Neuverschuldung in diesem Jahr von 540 Milliarden, die der Staat aufnehmen will durch seine Sondervermögen und auch im normalen Staatshaushalt. Und das Ganze dürfte die Staatsquote dann durchaus weiter nach oben treiben. Also insofern könnte es sein, dass der private Konsum über den Arbeitsmarkt nach wie vor relativ robust läuft, aber der Staat deutlich mehr macht. Auch die Exporte dürften sich wieder positiver entwickeln, wenn China spätestens ab dem zweiten Quartal dann wirklich öffnet und dort mehr Geschäfte möglich sind. Also ich bin da ganz optimistisch, dass wir eine Rezession in diesem Jahr vermeiden werden können.
Ja, dann lass uns mal Richtung der Europäischen Zentralbank gucken, die ja am 2.2. ihre nächste Sitzung, Zinssitzung hat. Der Markt rechnet ja damit, dass die Zinsen erhöht werden. Nochmal um 25 bis 50 Basispunkte und dann eventuell nochmal nachfolgend 25 weitere Basispunkte, je nachdem, was da rauskommt. Die Inflation ist ja rückläufig. Manche sprechen darüber, ob wir das High der Inflation bereits letztes Jahr im Oktober gesehen haben. Glaubst du, dass dieser Trend anhalten wird, dass die Inflation weiter wirklich rückläufig sein wird? Und glaubst du, dass die EZB nach, sag ich mal, jetzt vielleicht zwei Schritten erstmal eine Pause einlegen wird?
Also ich glaube, dass die Inflation im Dezember, vor allen Dingen getrieben durch die Gaspreisdeckel etc., die dort statistisch berücksichtigt wurden, stärker gefallen ist, als sie sonst gefallen wären. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass wir jetzt im Januar, vielleicht auch im Februar noch mal etwas höhere Inflationszahlen sehen werden. Es kann aber durchaus sein, dass wir den Höhepunkt tatsächlich im Oktober letzten Jahres überschritten haben, denn die Energiepreise sind ja deutlich zurückgekommen, vor allen Dingen eben der Gaspreis, aber auch der Preis für Strom ist ein Stück weit gefallen, wenn man sich die Preise nochmal im Sommer des letzten Jahres vergegenwärtigt. Ich glaube aber trotzdem, dass die Europäische Zentralbank hier weiter den Zins anheben wird. Zumindest alle Stimmen von Villeroy, dem französischen Notenbankgouverneur, Knot, der Holländer, aber auch Nagel, der Bundesbankpräsident, genauso wie Frau Lagarde in Davos, haben darauf hingewiesen, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen weiter anheben will und auch muss, um wirklich die Inflation wieder Richtung 2% zu treiben. Und deswegen gehe ich tatsächlich davon aus, dass es im Februar und auch im März wahrscheinlich nochmal Schritte geben wird um 50 Basispunkte. Dann lägen wir im März dann bei 3% Einlagensatz und dann könnte es, und das preist der Markt im Moment, sogar noch zwei weitere Schritte dann in den Sommer hineingehen, so dass der Höchstpunkt des Zinszyklus dann irgendwo zwischen 3,25 und 3,50 liegen könnte. Also das ist zumindest das, was der Markt im Moment für Europa und für die Europäische Zentralbank einpreist.
Ja, wenn du mal auf die Länder der Eurozone guckst und deine Prognose, beziehungsweise die Prognosen des Marktes, was der einpreist, gegenrechnest, welche Länder von denen gibst du davon aus, dass sie mit den höheren Leitzinsen, mit höheren Zinsen, sagen wir so rum, besser zurechtkommen? Bei wem siehst du das eher momentan kritisch?
Ich sehe es eigentlich gar nicht so kritisch. Also wir haben ja lange darüber diskutiert, ob denn die Europäische Zentralbank vor dem Hintergrund einiger hohen Schuldenstände in Südeuropa überhaupt die Zinsen anheben kann. Und wenn ich mir jetzt die Zinsen angucke, auch die Spreads angucke Richtung Bundesanleihen, dann kann man feststellen, dass man hier in Italien, Griechenland, Spanien keinen Stress erlebt. Und insofern würde ich auch vor dem Hintergrund davon ausgehen, dass die Europäische Zentralbank in den nächsten oder bei den nächsten Sitzungen die Zinsen weiter anheben wird.
Ja, lass es mal Richtung USA gucken. Auch dort natürlich hohe Verbraucherpreise, weil die natürlich gesunken sind. Und zwar deutlicher, als das von vielen Analysten erwartet worden ist. Genauso die Kerninflation in den USA, was sich sofort auf den Euro-Dollar-Wechselkurs ausgeprägt hat. Wir waren ja vor kurzem noch bei der Parität, momentan schon so um die 1,09. Haben wir wirklich die Trendwende eines schwächeren Euro, eines US-Dollars erreicht oder ist das so ein kurzfristiger Effekt?
Ja, das hängt natürlich davon ab, wie die weiteren Entwicklungen sind. Die Fed befindet sich jetzt in der Quiet Period. Wir haben letzte Woche noch einige Aussagen von Notenbankern gehört. Die waren, sagen wir mal, nicht ganz eindeutig, in welche Richtung es gehen sollte. Es gab sowohl Stimmen, die von einer größeren Vorsicht gesprochen haben, wie aber auch diejenigen, die gesagt haben, die Zinsen müssen hier mit Nachdruck weiter angehoben werden. Fakt ist, oder scheint zumindest zu sein, dass die Vereinigten Staaten den Höhepunkt der Inflation tatsächlich hinter sich gelassen haben. Seit Sommer sind die Verbraucherpreise 6-mal in Folge gesunken, mittlerweile auf 6,5% beziehungsweise 5,7% in der Core-Rate, also ohne Energie und Nahrungsmittel. Das ist schon ein ganz deutlicher Weg wieder nach unten, ist natürlich immer noch weit vom Ziel der amerikanischen Notenbank Fed entfernt. Insofern gehen wir auch hier davon aus, dass im Februar nochmal ein Schritt kommen wird. Der Markt spekuliert allerdings darauf, dass die amerikanische Notenbank im Herbst die Zinsen schon wieder senken wird. Da bin ich noch nicht so sicher. Aber wie gesagt, man muss schon eingestehen, dass da viele Unsicherheiten drin sind, auch gerade im Verhältnis Euro-Dollar. Wird der Dollar nochmal Safe Haven werden? Im Moment ist das sicherlich nicht der Fall. Die Anleger sind durchaus optimistischer wieder für Europa. Wird die Fed wirklich, wie ich das gerade sagte, die Zinsen senken oder wird sie sie eben nicht senken? Wenn sie sie nicht senkt, dann ist das ein Plus für den US-Dollar, weil, wie gesagt, im Moment werden da Zinssenkungen eingepreist. Kriegt die Europäische Zentralbank nochmal Angst vor der eigenen Courage und tut doch weniger, als sie jetzt angekündigt hat, beziehungsweise eskaliert der Ukraine-Krieg oder die Gasversorgung nochmal. Das sind alles Fragen, die man hier mit berücksichtigen muss. Und insofern glaube ich, dass wir im Moment in einem Band zwischen 1,5 und 1,10 laufen werden. Aber das kann sicherlich in beide Richtungen überschießen, je nachdem, wie dann die weiteren Daten hier reinkommen und wie sich die Notenbanken dazu verhalten werden.
Ja, lass uns mal den Blick Richtung Japan wagen. In Japan wurde ja im Dezember die Bank of Japan die Ausweitung der Schwankungsbreite der 10-jährigen Staatsanleihen um plus minus 0,5% angekündigt und damit ja eigentlich die Marktteilnehmer überrascht. Jetzt bist du wahrscheinlich letzte Woche ein bisschen enttäuscht gewesen, dass in der Geldpolitik sich in Japan jetzt nichts mehr geändert hat bei der letzten Sitzung der Bank of Japan. Trotzdem stellt sich ja die Frage, wann rechnen wir jetzt damit, dass die Japaner von ihrer expansiven Geldpolitik abkehren werden? Oder glaubst du, das wird noch längere Zeit dauern?
Also ich glaube nicht, dass in der Ära Kuroda nochmal was passieren wird. Der Notenbankgouverneur wird aber im April seinen Posten verlassen, beziehungsweise Ende März. Also insofern stehen dann sicherlich Änderungen an. Du hast vollkommen recht, im Dezember, kurz vor Weihnachten, wurde noch etwas überraschend und wahrscheinlich aufgrund von Druck aus dem Markt das Band bei der Zinsstrukturkurvensteuerung etwas ausgeweitet, was faktisch schon eine gewisse Zinserhöhung ist. Man hatte vorher toleriert, dass die 10-jährigen Zinsen in Japan auf 0,25 steigen dürften. Jetzt ist man bei 0,5. Der Markt pendelt sich im Moment so etwa bei 0,4 ein. Allerdings muss man da auch zugestehen, dass natürlich die Bank of Japan nach wie vor intensiv im Markt unterwegs ist. Nichtsdestotrotz, die Inflation ist mittlerweile bei 4% ohne frische Nahrungsmittel. Das ist ein Rekord seit 1981 und wir wissen, Anfang der 80er Jahre ist die große Blase in Japan geplatzt. Damals hatten wir Rekordstände bei verschiedenen Preisen. Auch der Thunfisch ganz nebenbei, der noch vor Corona mit ungefähr 2 Millionen Euro versteigert worden ist, hatte diesem Jahr nur 260.000 Euro geschafft. Also da geht es immer um die Versteigerung des ersten gefangenen Thunfischs in der Saison. Und der wird in Japan eben besonders zelebriert. Aber auch hier sind die Preise natürlich immer noch wahnsinnig hoch, aber eben nicht mehr so wie das schon mal gewesen ist. Und nochmal vor dem Hintergrund insgesamt glaube ich, dass die japanische Notenbank dann ab April sicherlich einen etwas vorsichtigeren Kurs einschlagen wird. Das wird sicherlich nicht geräuschlos an den Märkten vonstatten gehen, ähnlich wie wir das auch in Amerika und Europa gesehen haben, denn nach einer so extrem langen Phase der sehr, sehr lockeren Geldpolitik wird es nicht ganz einfach sein, entsprechend umzuschalten. Aber nochmal, im Laufe des Frühjahrs sollte es soweit sein.
Ja, lass uns mal zu guter Letzt mal Richtung Großbritannien gucken. Nach dem Brexit ist es wirtschaftlich ja noch nicht so richtig gut gelaufen. Jetzt hat man ja offensichtlich wieder auch seine Exportziele die man sich gesetzt hatte, nicht erreicht. Es wurde ja die 1 Billion Ausfuhren für 2030, 2035 angekündigt. Das sieht momentan nicht so ganz so positiv aus. Wie guckst du auf Großbritannien?
Ja, Großbritannien hat ja mehrere Themen. Das ist ja auch schon alles breit diskutiert worden. Man hat im letzten Jahr einen kompletten Kehrwert gemacht. Zuerst sollten die Steuern ja massiv gesenkt werden, die Wirtschaft stimuliert. Der Markt hat da nicht mitgespielt, weil das Haushaltsdefizit einfach zu groß ist und ist dann komplett umgeschwankt. Großbritannien kämpft nach wie vor mit dem Brexit. Es gibt ja auch erste Stimmen wieder, die auch ganz offiziell sagen, dass das wohl ein Fehler gewesen ist. Gerade am Arbeitsmarkt tun sich da große Lücken auf, die Großbritannien eben nur sehr schwer gestopft kriegt. Wir erleben das ja auch bei uns mit der Diskussion um die Facharbeiter, aber wie gesagt, in Großbritannien ist die Diskussion hier noch etwas intensiver. Trotzdem steigen die Verbraucherpreise, auch die Einzelhandelspreise durchaus immer noch im zweistelligen Bereich. Deswegen kann man auch davon ausgehen, dass die Bank of England die Zinsen weiter anheben muss, was dann wiederum gleichzeitig auf der Konjunktur lastet. Also ich glaube, dass Großbritannien hier durchaus ein schwieriges ökonomisches Jahr vor sich hat. Insgesamt muss man aber sagen, haben sowohl das britische Pfund als auch die britischen Gilts darauf relativ gelassen reagiert. Also die Gilts stehen heute bei knapp 3,4%, sind auch zuletzt im Zins ein Stück weit zurückgekommen. Und das Pfund doch relativ stabil bei 0,88 zum Euro. Vielleicht wird es im Jahresverlauf ein bisschen schwächer werden, wenn die Eurozone wirklich besser in der Konjunktur abschneidet. Aber das wird am Ende davon abhängen, wie relativ zueinander die Europäische Zentralbank und die Bank of England die Zinsen anheben wird.
Ja, Uli, vielen Dank für deinen heutigen Ausblick. Ich glaube, wenn man es zusammenfassen kann, es sieht gar nicht so schlecht aus von den Erwartungen, auch wie wir mit auf die Wirtschaft blicken. Bezüglich auch, wenn wir das überlegen, wie wir letztes Jahr noch Richtung Deutschland und Europa geguckt haben. Von daher vielen lieben Dank für heute und bis zum nächsten Mal.
Sehr gern, Sebastian.